Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 144 vom 7. Mai 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und mit mir in Deckung geht da drin die Katrin. Hallo Katrin.
Hallo zusammen.
Und ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem digitalen Schützenkram. Jetzt haben wir die formal ja geklärt. Und Katrin, wir sind wie immer hier in der digitalen Bodenprofilgrube zusammengekommen, um über Böden zu sprechen vor einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und manchmal hat das ja auch einen zeitgeschichtlichen Anlass. Am 7. Mai wird es veröffentlicht, ein Tag später ist...
Der Jahrestag der Befreiung.
Richtig, der 8. Mai. Und zwar der 80. Jahrestag, ne, am 8. Mai 1945 die Wehrmacht kapituliert. Das damalige Deutsche Reich ist dann zum Glück endlich vorbei gewesen. Und befreit sind alle Menschen geworden, die eben unter dieser Tyrannei zu leiden hatten. Das ist leider für einige auch zu spät gekommen. Und wir haben schon länger quasi auf dem Zettel, dass wir dieses Datum mal zum Anlass nehmen, um uns quasi so mit dem Thema Boden und Krieg zu beschäftigen. Haben wir ja schon mal gemacht, Katrin, wir beide sogar, ne?
Genau, ging ja um die Ukraine und da hast du ja eine wissenschaftliche Studie dazu vorgestellt.
Genau, Pädozid in der Ukraine, Folge 137. Wir haben viel miteinander zu tun in letzter Zeit, Katrin, ist mir mal aufgefallen, ne?
Ich hoffe, die HörerInnen schätzen das.
Davon ist auszugehen, wenn ich mir die Zahlen so angucke. Pädozid in der Ukraine beschäftigt sich also mit einem Krieg, der aktuell läuft. Und da haben wir ein bisschen so vor allem in die Altlastenrichtung gesprochen. Wir haben uns also mit der Bodenchemie beschäftigt und wie die verändert wird. Auch da gern nochmal reinhören. Und das war tatsächlich eine relativ aktuelle Studie, die ich dazu vorgestellt habe. Heute werden wir das ein bisschen systematischer angehen und wir werden das auch lokal nochmal ein bisschen anders eingrenzen. Das ist sicherlich auch interessant vor dem Hintergrund, dass heute immer mal wieder so revisionistische Positionen vertreten werden, gerade von einer mittlerweile rechtsextremen Partei, die auch im Bundestag sitzt und die sehr gefährlich ist, wenn man mich fragt. Ja, ich glaube, das ist so ein Grund. Oder was wäre für dich noch eine Motivation, so ein Thema anzusprechen? Reicht das oder hättest du noch einen anderen Gedanken dazu?
Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall, aber man findet, denke ich, viele Gründe. Also es ist ja auch wichtig, einfach die Historie nicht zu verdrängen und irgendwie aus anderen Perspektiven drauf zu schauen und was das wirklich noch für Auswirkungen auch hat. Und gerade Boden ist ja immer ein unterschätztes Thema. Und ich denke, das knüpft echt ganz gut an die Pädozid-Folge über die Ukraine, dass man sich auch bewusst wird, dass es auch wirklich noch Folgen in Deutschland gibt.
Genau, und ich werde das nachher noch mal ein bisschen einordnen, warum jetzt Deutschland und wie das alles gekommen ist und so. Aber bevor wir das machen, ist es ja gute Tradition, dass wir auch immer mal so thematisch verwandte Vorgesprächspunkte mitbringen. Und Katrin, sicherlich hast du auch mit dem Standard-Lehrbuch der Bodenkunde gelernt. Wie hieß das nochmal?
Schäfer Schachtschabel, das sollte jede Studierende kennen. Das ist die Bibel der Bodenkunde, der deutschsprachigen zumindest.
Genau, weiß nicht, ob Bibel so das stand bei meinen Bodenkunde-Vorlesungen auch immer auf der Folie. Habe ich damals schon mir immer so gedacht, ist Bibel eine gute Metapher für ein Lehrbuch? Ja,
Das Nachschlagewerk, sagen wir es mal neutraler.
Ja, genau, das Nachschlag auf jeden Fall, das Lexikon oder so, ne, also der Almanach der Bodenkunde. Schäfer Schachtschabel, und da geht's eben drauf zurück auf zwei Herren, ne, das ist so in dieser Wissenschaftsdomäne damals gewesen, waren das überwiegend Herren. Und in diesem Fall unter anderem den Herrn Johann Friedrich Wilhelm, genannt Fritz Schäffer. Ne? Das ist der eine davon. Geboren 1899 im Schwalm-Eder-Kreis. Weißt du, wo der will? Hast du davon schon mal gehört? Nee, natürlich nicht.
Christoph wird nicht müde, mein wirklich stark vertretenes Geografiewissen zu testen. Schwein, Eder, lass euch überlegen. Ich würde sagen Süddeutschland.
Es ist mitten in Deutschland, aber nicht Mitteldeutschland. Ich muss das auch nachschlagen. Katrin, ich wusste es doch auch nicht. Ich habe es nur gerade
auf... Hauptsache, ich werde wieder vorgeführt.
Okay. Ich gebe nachher auch mal was preis, was ich nicht weiß. Aber ich wusste das ja auch nicht. Es ist so in Nordhessen heute, ne? Der Schwalm-Eder-Kreis. Gestorben 1979 in Göttingen. Und über Fritz Schäffer könnte man viel sagen, vor allem über seine wissenschaftlichen Verdienste. Aber ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte den Mann schon länger auf der Agenda, weil allein in seinem Wikipedia-Eintrag halt steht, dass er Mitglied der NSDAP war. Und in der heutigen Zeit, und das finde ich eigentlich gut, ist das ja so, dass man solche Dinge nochmal kritisch beleuchtet und versucht, die eben auch einzuordnen und sich auch die Frage zu stellen, okay, inwiefern haben denn diese Herren damals eigentlich mitgewirkt an diesem verbrecherischen Regime? Ne, weil die Entscheidung quasi und erst 1933 in die NSDAP beigetreten, Mitgliedsnummer 2.255.344. Wer das wissen will, die hat er ja aktiv getroffen. Also er ist ja nicht dazu gezwungen worden, ne? Und dann muss man sich immer die Frage stellen, warum hat er das gemacht? Welche Funktion hatte er da? Welche Benefits hat er bekommen? Ne? Und inwiefern hat er sich wirklich daran beteiligt? Und ich wollte schon immer, Katrin, eine Folge machen über Fritz Schäffer und den Herrn Schachtschabel, wo ich einfach mal deren Biografien beleuchte. Ne? Ich habe das ja mal in einer frühen Lehrbuchfolge gemacht über Heinrich Kotter, so ein bisschen Biopic. Ne? Und ich wollte das extra kritisch beleuchten. Jetzt waren verschiedene Steine in meinem Weg gelegen. Kannst du dir ja vielleicht vorstellen, so eine in historischen Dokumenten rumzugraben und daraus ein Biopic zu machen, das macht man nicht mal so eben, oder?
Nee, auf jeden Fall. Das dauert ja immer ein bisschen länger und manche Details sind ja dann auch nicht so frei zugänglich. Man muss da ein bisschen tiefer graben. Aber ich finde das auf jeden Fall eine interessante Idee, weil, wie gesagt, ich denke, die meisten, die sich mit Bodenkunde ein bisschen auseinandergesetzt haben, die werden die Namen Schäffer und Schachtschabel schon mal gehört haben. Aber zum Beispiel, ich wusste auch nicht, dass Fritz Schäffer Mitglied der NSDAP war. Das heißt, es ist schon auch wichtig, mal die Hintergründe genauer zu erforschen. Weißt du denn, ob der Herr Schachtschabel auch in der NSDAP war?
Soweit ich weiß, nicht. Es ist zumindest nicht bekannt. Der ist ein bisschen jünger gewesen, aber wäre das jetzt nicht bekannt. Fritz Schäffer, bei dem ist es aber auf jeden Fall so, dass ich diesen Gedanken quasi über Schachtschabel und Nazi Schäffer, diese Folge zu machen, dann erstmal auf Eis gelegt habe, aber das lag immer in der Schublade. Und jetzt munkelt man tatsächlich, dass sich die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft damit mal intensiver beschäftigen will, was, wie ich finde, eine ganz löbliche Sache ist, das mal aufzuarbeiten. Also vor allem so unter der Überschrift die Bodenkunde in der Zeit des Nationalsozialismus oder von mir aus auch die Fachgesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Und versucht das eben professionell aufzuarbeiten. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja nicht nur diesen Schäffer Schachtschabel gibt, der ja, wie gesagt, so geflügeltes Wort ist in der Bodenkunde, sondern es gibt ja auch den Fritz-Schäffer-Preis, ne, als Auszeichnung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. Und ich glaube, gerade da muss man sich dann schon mal die Frage stellen, wie war er da verwickelt, was hat er gemacht, ne? Und dann muss man sich natürlich weiterführend auch die Frage stellen, ob man solche Preise weiter verleihen sollte. Ne?
Auf jeden Fall, da gibt's ja immer viel, was aufgearbeitet wird. Ich musste da gerade dran denken, in meiner Heimatstadt in Coburg gab's auch so einen Fall der Nazi-Geschichte, der aufgearbeitet wurde, weil da ist ja die Firma Brose ansässig. Die machen so elektrische Fensterheber für Autos. Und das ist also eine sehr große Firma in Coburg, die auch viel Gelder gibt. Und da wurde überlegt, ob man die Straße vor der Hauptzentrale in den Gründer der Firma umbenennen soll. Und dann wurde ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt und kam halt auch raus, dass er Teil der NSDAP war und auch in der Rüstungsindustrie dann war, folglich. Und da gab es einen langen Streit und der Zentralrat der Juden hat sich auch eingeschalten, aber letztendlich wurde die Straße umbenannt, weil am Ende siegt halt dann doch leider das Geld.
Das ist, finde ich, immer schlimm. Ich finde auch diese Bestrebungen gut, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und das eben vor allem vor dem Hintergrund, dass so revisionistische Tendenzen eindeutig auf dem Vormarsch sind. Ne? Also es gibt einen Ehrenvorsitzenden dieser nicht genannten Partei hier, der den Nationalsozialismus als ein Vogelschiss in der Geschichte bezeichnet hat und so weiter und so fort. Wir kennen das alle und das ist eigentlich erschreckend. Ne? Wir kennen das alle und die Leute kennen das alle. Jetzt ist diese Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden und verzeichnet erstmal einen Mitgliederzuwachs, ne? Ein Run, so. Das ist auch, das finde ich so makaber. Ich meine, wir feiern den 80. Jahrestag der Befreiung und so eine rechtsextreme, revisionistische Partei verzeichnet erstmal Mitgliederzuwächse, weil sie eben als rechtsextrem mutmaßlich eingestuft wurde, ne? Und ich finde das sehr beunruhigend, muss ich sagen. Da habe ich nur, glaube ich, hier noch nie so offen drüber gesprochen. Und für uns, ich finde, wir haben halt hier auch eine Verantwortung mit unserer Reichweite, egal ob die vergleichsweise hoch oder niedrig ist und so. Wir sind Medienschaffende und wir müssen, glaube ich, das auch im Rahmen unseres Themas, das wir hier beleuchten, nämlich den Boden, auch entsprechend mal einordnen. Und da gehört eben auch dazu, dass man einerseits über so bekannte Leute wie Fritz Schäffer mal spricht. Und das überlasse ich jetzt aber. Also ich werde da nichts nebenbei weiter ausarbeiten, sondern so wie ich gehört habe, wird das ein Fachmann machen, tatsächlich ein Historiker, der sich damit auch auskennt. Und das ist auch genau richtig so, dass das so jemand macht. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Und wir werden das hier aber trotzdem dann weiter verfolgen. Ne? Also das so viel mal zu Fritz Schäffer. Und wenn ihr da in Sachen Erinnerungskultur, um das jetzt auch nochmal hier anzubringen, weil es einfach gerade passt, ne, wenn ihr da gut gebildet werden wollt und also auch wirklich den Anspruch habt, da in regelmäßigen Abständen mal kleine Wissenshäppchen aufzusaugen, dann empfehle ich auch den Instagram-Kanal keine.erinnerungskultur. Das ist eine junge Frau, ich glaube professionell im Marketing tätig, die sich aber wirklich sehr, sehr intensiv in ihrer Freizeit Erinnerungskultur und mit der Aufarbeitung von NS-Verbrechen auch sehr detailliert beschäftigt und die immer so kleine, also auf TikTok ist sie, glaube ich, auch aktiv, die immer so kleine Wissensportionen dann quasi veröffentlicht, ihre Recherchen. Also das ist sehr zu empfehlen, packe ich auch mal in die Shownotes, wer sich dafür interessiert. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall auch erschreckend. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, was gerade in Deutschland für Tendenzen gibt für rechtsextremistische. Und ich finde gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass halt immer noch Zeitzeugen auch leben, die sich auch zu Wort melden und sagen, wie schrecklich es damals war und das auch beschreiben im Detail und auch mahnende Worte preisgeben, die vielleicht Leute erreichen sollten, die gerade rechtsextremistische Tendenzen zeigen. Aber es hilft halt trotzdem nichts. Und es ist erschreckend zu sehen, dass die Geschichte sich irgendwann immer wieder wiederholt.
Ja, so ist es. Und ja, wir haben es jetzt in der Hand gerade noch. Heute, wo wir das aufnehmen, am 6. Mai, ist die Bundeskanzlerwahl dann letzten Endes doch noch gut gegangen. Ne? Also gerade die Akteurinnen und Akteure, die in verantwortlichen Positionen in Regierungen tätig sind und so, die haben es in der Hand, aber wir natürlich auch als Zivilgesellschaft einfach dafür zu sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert, ne? Und da eben auch entsprechenden Widerstand zu leisten. Wir machen das heute ein bisschen mit Aufklärungsarbeit, nicht das erste Mal, muss ich sagen. Also gerade zum Thema Nationalsozialismus und Shoah haben wir schon die Folge 128, die habe ich damals mit Mareile gemacht. Nie wieder ist jetzt, hieß die, gemacht. Da ging es um die tatsächlich bodenchemischen Untersuchungen von Böden auf dem Gelände ehemaliger Konzentrationslager, genau des Konzentrationslagers Stutthof. Also einen ganz engen Bezug tatsächlich zum Nationalsozialismus, das ist das eine. Pädozid in der Ukraine, das ist eine Folge, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat direkt, aber mit einem aktuellen Krieg, mit aktuellen Kriegsfolgen. Was wir jetzt machen wollen, wir springen nochmal in die Zeit des Zweiten Weltkriegs speziell, teilweise auch des Ersten Weltkriegs, und schauen uns jetzt mal an, wie dieser Zweite Weltkrieg tatsächlich die Böden in Deutschland beeinflusst hat. Jetzt kann man sich erstmal, das möchte ich mal als Disclaimer vorwegstellen, die Frage stellen, ja, warum denn deutsche Böden? Ne? Also das Deutsche Reich hat expansionistische kriegerische Bestrebungen gemacht und hat ganz Europa in Schutt und Asche gelegt mit seinen Verbündeten. Warum jetzt unbedingt über deutsche Böden sprechen oder Böden auf deutschem Terrain? Und ich habe heute zwei Artikel mitgebracht. In einem davon ist das auch als Disclaimer vorweggenommen. Es geht hier nicht darum, die Opferrolle quasi Deutschlands oder des damaligen Deutschen Reiches herauszustellen, sondern den Autoren dieser Artikel ging es darum eben, dass sie regional verankert sind und eben auch die Möglichkeit haben, an Ort und Stelle Beobachtungen zu machen, systematische Beobachtungen zu machen und das niederzuschreiben. Das ist mal das eine. Also diese Beobachtungen beziehen sich einfach auf das Staatsgebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland, weil die halt dort aktiv waren, die beiden. Und es geht keinesfalls um eine Opferrolle. Warum ich das hier präsentiere, ist eben aufgrund der revisionistischen Tendenzen. Ne? Es wird dieses Narrativ jetzt heute aufgebaut, um einfach diese kriegerische Zerstörungswut des Dritten Reiches irgendwie zu relativieren oder zu rechtfertigen, dass ja die Kriegsgegner, die Alliierten damals quasi so viel kaputt gemacht haben. Ne? Katrin, fällt dir eine berühmte deutsche Stadt ein, die einem Bombardement zum Opfer gefallen ist, wo da ganz viel Politik heute mitgemacht wird?
Mir fällt da auf alle Fälle als allererstes Dresden ein.
Ja, ganz genau. Ne?
Es gibt ja die Altstadt, die noch zum Teil erhalten ist, aber dann gibt es ja auch die ganz große Neustadt, die halt dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen ist.
Richtig. Und das ist jedes Jahr, ich habe das mal zufällig persönlich erlebt, weil ich in der Stadt war. Da wurde übrigens auch Björn Höcke in seiner frühen Zeit mal gesichtet, als er noch tatsächlich Lehrer war, verbeamtet. Da ist jedes Jahr zum Jahrestag dieses Bombardements und der Zerstörung tatsächlich auch der historischen Altstadt, finden da Neonazi-Aufmärsche statt. Und die pflegen ganz intensiv dieses Narrativ, dass dieser unmenschliche Bombenkrieg und die haben hier alles kaputt gemacht und ne, und was damit bezweckt werden soll, ist ja quasi abzulenken, ne? Und vor allem diese Schuldfrage umzudeuten, ne? Und das ist auch was, wo ich im Bereich der sozialen Medien, wenn ich da meinen Kommentar sehe, wo ich dann auch nicht an mich halten kann, den Leuten klipp und klar erkläre, dass diese wunderschöne barocke Altstadt zerstört worden ist. Das ist eine Konsequenz eines menschenrechtsverachtenden Angriffskriegs, der vom Dritten Reich losgebrochen wurde. Ne? Und das ist der Auslöser dessen gewesen. Ne? Es hätte diese Bombardements ja sonst gar nicht gegeben. Ne? Und diese Schuldfrage, die wird immer verklärt, ne? Und es wird komplett vergessen, dass die Alliierten damals gegen ein menschenfeindliches Regime gekämpft haben, was industriell Menschen ermordet hat, nebenher zusätzlich zu den Frontgefallenen und den Leuten, die da ohnehin alle erschossen wurden. Ne? Also so, das ist eine Motivation.
Was mir da noch zu einfällt, es gibt ja auch die Gedächtniskirche in Berlin. Das ist ja ein sehr prominenter Fleck, also die ist ja direkt am Bahnhof Zoo. Und die wurde ja explizit auch so erhalten mit dem zerbrochenen Turm oder dem bombardierten Turm, dass es halt auch als Mahnmal fungiert, dass man wirklich sieht, was Krieg für Auswirkungen hat und auch, was eben Deutschland damals angerichtet hat.
Genau. Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Auch diese Kriegsfolgen, über die wir heute sprechen wollen, die haben die Nazis zu verantworten. So einfach ist das, ne? Wer einen Angriffskrieg lostritt, der muss damit rechnen, dass er den auch verliert. Und der muss mit diesen Konsequenzen, er trägt einfach die Verantwortung dafür. Ne? Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen sprechen wir heute mal darüber und will ich auch klipp und klar unterstreichen sozusagen, dass die Nazis Deutschland kaputt gemacht haben. Die haben es kaputt gemacht. Ne? Die haben diesem Land die Würde genommen international über viele Jahrzehnte. Die musste mühsam wieder aufgebaut werden, auch von Parteien, die heute mittlerweile verschrien werden. Aber das ist nun mal das Ergebnis der Nachkriegspolitik von Leuten, die sich da engagiert haben und die auch zivilgesellschaftlich dieses Land wieder aufgebaut haben. Und das wäre gar nicht kaputt gegangen, ne, wenn es eben dieses Nazi-Regime nicht gegeben hätte. Also die haben das zu verantworten und vor diesem Hintergrund möchte ich diese Folge bitte auch gehört wissen, nichts anderes. Und ein Hörer, nämlich einer der Autoren dieser beiden Artikel, Michael Kehrt, liebe Grüße, hat sich schon Ende letzten Jahres bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, das wäre vielleicht eine gute Idee, da mal eine Folge zu machen. Also liebe Grüße, machen wir jetzt. Und der andere Autor ist Bernd Steinweg. Das sind die beiden, die sich ganz viel mit kriegsbeeinflussten Böden, vor allem auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland, beschäftigt haben. Und die beiden sind auch aktiv in einem Fachausschuss kriegsbeeinflusste Böden des Bundesverbands Boden, den ich hier nochmal besonders erwähnen möchte und der, wie ich mir vorstellen kann, eine großartige Arbeit leistet. Also es gibt, das ist so schön in der Boden-Community, es gibt da ganz viele Fachgruppen, Fachausschüsse, spezialisierte Menschen. Und dieser Fachausschuss, den habe ich auch mal in die Shownotes gepackt. Der freut sich natürlich auch immer über Leute, die sich erstens interessieren für seine Arbeit und die möglicherweise auch Lust haben, mitzumachen, an Exkursionen teilzunehmen. Da ist immer ganz viel in Bewegung. Also wenn euch das tatsächlich auch interessiert und ihr vielleicht auch Input habt für diesen Fachausschuss, dann meldet euch doch gern mal dort zurück. So, und jetzt gehen wir in die Artikel, die ich mitgebracht habe. Die sind beide erschienen in der Zeitschrift Bodenschutz. Das ist eine Zeitschrift, die auch vom Bundesverband Boden herausgegeben wird. Und diese Artikel sind schon begutachtet, das muss ich vorab sagen, aber die haben jetzt kein klassisches Peer-Review-Verfahren durchlaufen, so wie wir das normalerweise hier haben. Es gibt aber auch zu diesem Thema, also Kriegsfolgen auf die Böden der Bundesrepublik Deutschland, muss man sagen, auch einfach kaum peer-reviewte wissenschaftliche Literatur. Und deswegen ist jetzt mal dieser Erfahrungswert tatsächlich von Michael Kehrt und Bernd Steinweg hier etwas, was wir natürlich auch hochhalten wollen und wir werden auch gleich merken, es geht hier nicht um tatsächlich große Empirie, sondern es geht eigentlich eher erstmal darum, diese Kriegsfolgen aufgrund von systematischen Beobachtungen auch mal systematisch zusammenzufassen. Ne? Also was hat das eigentlich für Folgen, so ein Krieg? Katrin, Krieg ab dem Ersten Weltkrieg, kannst du das irgendwie umreißen mit kreativen Worten? Wie unterscheidet der sich in zum Beispiel vom 30-jährigen Krieg oder keine Ahnung von den Auseinandersetzungen zur napoleonischen Zeit oder so? Fällt dir da irgendwas ein? Kommt dir da irgendwas in den Sinn, was diese Kriege so besonders macht ab dem Ersten Weltkrieg?
Ich schätze, dass es halt industrialisierter geworden ist, dadurch, dass ja das nach der Industrialisierung war, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Das heißt, es wurde halt viel mehr Munition hergestellt, die ganze Rüstungsindustrie ist viel mehr gewachsen, viel differenzierter geworden. Und dadurch, dass man halt so viel mehr Möglichkeiten hatte, werden wahrscheinlich auch mehr Rückstände dann im Boden zu finden sein.
Super, also genau das, darauf wollte ich hinaus. Wow, Katrin. Genau.
Das alles ohne Vorbereitung, ich möchte nur noch mal anmerken.
Ohne Vorbereitung. Ja, aber auch, ich sag das ja auch immer, auch wenn man was nicht weiß, ist das nichts Schlimmes. Ne? Wir machen das ja hier extra so, dass eine Person von uns informiert ist und die andere nicht, damit man eben auch sich gegenseitig was erklärt. Ne? Und ab dem Ersten Weltkrieg setzt halt dieses Zeitalter, das wird oft bezeichnet als Zeitalter der technischen Kriege, ne? Also ist alles, wie du gesagt hast, technisiert. Es gibt eine Rüstungsproduktion, es gibt dann eine ganze Rüstungsindustrie. Und gerade bei den beiden Weltkriegen stellen dann die Wirtschaften auch der jeweiligen beteiligten Länder komplett auf Kriegswirtschaft um, ne? Das ist was wir auch gerade in Russland und der Ukraine tatsächlich sehen, dass diese traditionellen Wirtschaftszweige immer mehr umgebildet werden. Also in Summe sind das Materialschlachten, also die Industrie und alle, die sich daran beteiligen können, sollen, müssen, produzieren Rüstungsgüter und auf dem Schlachtfeld wirft man die sich halt entgegen. Ne? Das sind diese technischen Kriege. Es ist schlimm, wenn man drüber nachdenkt, aber so ist es halt. Ne? Und man kann sich ja jetzt auch vorstellen, dass dieses Zeitalter der technischen Kriege natürlich auch mit erheblichen Umweltauswirkungen einfach einhergeht. Das hast du ja auch schon gesagt. Deswegen heißt diese Folge auch Boden-Umwelt-Krieg. Ne? Unser Motto ist ja Boden-Umwelt-Klima. Ich habe das mal kreativ ein bisschen umformuliert, weil es auch einfach so ist. Und darüber wollen wir mal sprechen. Ich habe einen Artikel aus der Zeitschrift Bodenschutz aus dem Jahr 2013, zwar genau vom 23. Mai. Der trägt den Titel Kriegsbeeinflusste Böden, Böden als Zeugen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und ist so, kann man schon sagen, so ein Frühwerk von den beiden Autoren, wo sie so ihre ersten Beobachtungen quasi einfach mal zusammengefasst haben. Und das ist es eigentlich, worauf es mir hier ankommt. Wir wollen jetzt mal gemeinsam, du und ich, Katrin, erarbeiten, welche Kriegsfolgen es eigentlich gibt. Und da fangen wir am besten erstmal aus der Metaperspektive an. Ich hatte das in der Ukraine-Folge schon mal so ein bisschen stümperhaft versucht. So, es gibt so Auswirkungen, die am Ort und nicht am Ort, on-site, off-site und so passieren. Das ist ein stümperhafter erster Versuch und das möchte ich hier mal noch ein bisschen nachschärfen, weil die beiden das tatsächlich auch mal ausgearbeitet haben. Also es gibt für die Bewertung von Kriegsschäden auf Böden gibt es eben verschiedene Kriterien. Und diese Kriterien würde ich jetzt mal durchgehen. Es sind drei Stück. Das erste Kriterium ist das der räumlichen Ausdehnung. Hast du eine Idee, wie man das Kriterium räumliche Ausdehnung vielleicht, also was könnte es da für Möglichkeiten geben, wie diese Kriegsfolgen räumlich ausgedehnt sind?
Ich schätze halt, die können das ja dann auch anhand historischer Daten räumlich eingrenzen, also indem man nachverfolgt, wo gewisse Schlachten stattgefunden haben. Mhm. Da hast du mich ja schon freundlich darauf hingewiesen im Vorgespräch, ich gebe das mal preis, östlich von Berlin.
Ja.
Willst du auf diese Schlacht hinaus, Christoph, ja?
Man kann das jetzt mal als Beispiel nehmen, die Seeloer Höhen östlich von Berlin, so ein recht großes Gebiet, auch viel bewaldet und so und halt so ein Höhenzug, ne? Und da hat die letzte große Schlacht, glaube ich, am Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden. Und wenn man das jetzt aber hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung bewerten, also keine Ahnung, das sind einige hundert Hektar Seeloer Höhen, dann wäre das ja eine flächenhafte Ausdehnung. Ne? Und das ist mal so ein klassisches Beispiel. Also dieses Schlachtfeld Seeloer Höhen, das wären Kriegsfolgen, die quasi flächenhaft ausgedehnt sind über eine relativ große Fläche. Was gibt es dann noch für Geometrien, die man sich vorstellen kann? Also wir haben jetzt über eine Fläche gesprochen. Was gibt es denn noch?
Du meinst Landesgrenzen, gewisse Linien?
Linien, was richtig, ganz ja. Genau. Das hier gerade so ein bisschen pantomimemäßig gezeigt.
Christoph lenkt mich immer völlig an mit seinen Handbewegungen.
Ja, genau. Linien, flächenhafte Auswirkungen, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Sowas wie Schützengräben zum Beispiel, ne? Also das sind...
Ja, natürlich.
Natürlich, ne? Das sind langgezogene oder Panzersperren, haben sie hier noch aufgeführt, ne? Also das sind, das ist auch so eine... Das kennt man ja aus dem Ersten Weltkrieg vor allem, ne, diesen Stellungskrieg, wo sich beide Seiten wirklich fest eingegraben haben in so Schützengrabenanlagen, ne? Und die sind dann einfach längenhaft ausgedehnt. Das sind einfach so Linienbauwerke, wie man jetzt in der Genehmigungsplanung bei uns sagen würde, ne? Und deswegen linienhaft.
Ist ja interessant, dass man das noch so wirklich detailliert nachvollziehen kann. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, haben die das eigentlich nach Kriegsende dann einfach wieder zugeschüttet, die Schützengräben?
Ja, teilweise schon. Können wir auch nochmal drüber sprechen, weil da sind in den Artikeln, an den zweiten Artikel, den ich vorstellen will, erinnere mich mal dran, da sprechen wir gleich noch drüber, sind auch so Beispiele, wie dann mit diesen Kriegsbauwerken dann tatsächlich umgegangen sind, was das für Rolle gespielt hat für die Bodenentwicklung. Nur der Vollständigkeit halber, jetzt schlägt irgendwo eine Granate ein oder eine Bombe zum Beispiel, ne? Das sind dann so punkthafte Auswirkungen, ne? Also das sind die drei flächenhaften oder das Kriterium der räumlichen Ausdehnung sozusagen, wie man das bewerten kann.
Ja, das mit dem Granateinschlag, da musste ich nur wieder dran denken. Ich glaube, das haben wir in einer anderen Folge auch schon mal thematisiert. Das gibt's ja in Berlin zum Beispiel, hatte ich damit ganz viel zu tun. Es gibt ja diese Luftbildauswertungen zur Sprengstoff- oder Kampfmittelfreigabe, so heißt es korrekt, die man erstmal anfordern muss, bevor man dann wirklich irgendwo graben darf. Und dann wird halt anhand von historischen Luftbildern nachvollzogen, wo es eventuell zu Bombeneinschlägen kam und ob da noch Rückstände vorhanden sind, die eventuell hochgehen könnten. Und ich schätze, so haben die das dann wahrscheinlich in der Studie auch gemacht, anhand historischer Luftbilder.
Ja, richtig, genau. Weißt du übrigens, jetzt kommen wir mal ein bisschen so ins Schnacken, aber weißt du übrigens, hier in Leipzig und in zahlreichen Großstädten werden immer mal noch Bomben gefunden, die ja teilweise auch scharf sind. Hast du mal gehört, woran das liegt? Also das sind vorrangig Brandbomben britischer Produktion, glaube ich. Hast du da mal was gehört,
wann das liegt? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur immer die News gesehen, dass alles lahmgelegt wurde in Leipzig zum Beispiel. Da wird ja auch der öffentliche Verkehr eingestellt und dass die dann halt entschärft werden, aber kontrolliert entschärft. Aber wieso die nicht hochgegangen sind, weiß ich nicht genau.
Das ist
klar. Klär uns auf, Christoph.
Ich wohne ja hier direkt nördlich vom Leipziger Hauptbahnhof und da war früher ein großer Freiladebahnhof und da war natürlich beliebtes Bombenziel, der Hauptbahnhof sowieso. Und das, ich habe das schon zweimal erlebt, seit ich hier wohne, dass dann quasi, zum Glück musste ich noch nicht evakuiert werden. Also hier, ich bin mir sehr sicher, dass hier auf meinem Hinterhof auch mindestens eine Bombe liegt. Aber sie ist zumindest noch nicht gefunden. Ja, das ist ein Konstruktionsfehler dieser Bomben gewesen. Die sind quasi hier in die sandigen Böden eingeschlagen und normalerweise schlagen die ja quasi mit der Spitze nach unten auf und das ist auch so passiert, ne? Und im Boden haben die dann sozusagen, weil der sandige Boden relativ geringen Widerstand hat, so einen U-Turn gemacht. Also die haben so eine ofenförmige Bewegung und sind dann mit der Spitze nach oben unterhalb der Bodenoberfläche stecken geblieben im Boden. Und das hat dazu geführt, die Zünder waren sozusagen gesichert mit Kunststoff. Und da war ein Aceton als Lösungsmittel quasi enthalten. Und dieses Aceton hat in einer bestimmten Zeit, das konnte man halt variieren, je nachdem Konzentration Aceton, Stärke des Kunststoffs und so, hat normalerweise diesen Kunststoff aufgelöst und dann hat halt der Zünder ausgelöst und die Bombe ist hochgegangen, aber manchmal wirklich erst Minuten oder Stunden, nachdem die in irgendein Haus reingefallen sind. Das ist eigentlich sehr perfide, aber das ist halt eine Möglichkeit gewesen, quasi, dass man die Zivilbevölkerung wieder aus den Löchern lockt und dann halt die Bombe erst hochgehen lässt. Ne? Aber nochmal, das wäre nicht gewesen, wenn das Dritte Reich nicht diesen Krieg gestartet hätte. Und wenn diese Bombenmauer mit der Spitze nach oben im Boden gelagert werden, dann kommt das Aceton nicht mehr an die Zünder. Und das führt dazu, dass die Zünder immer noch vollkommen intakt sind. Der Kunststoff vergeht nicht, ne? Deswegen müssen die heute mit absoluter Vorsicht geborgen werden, weil jederzeit quasi dieser Kunststoff dort aufgelöst werden kann und dann geht der Zünder los und die komplette Bombe, ne? Also das ist so ein Ding. Aber genau, das zum Thema punkthafte Wirkung. Es gibt auch noch das Kriterium der Betroffenheit. Das ja kann man sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass bei Kampfhandlungen Bodeneingriffe erfolgen. Ne? Das lernt man auch bei der Bundeswehr. Du stehst unter Beschuss und dann schnell wirklich in Deckung gehen und an Ort und Stelle einen Schützengraben ausheben zum Beispiel. Ne? Also das sind so, oder Bombardierungen oder halt der klassische Stellungsbau. Ne? Das sind so direkte Einwirkungen, die damals passiert sind. Und es gibt aber auch indirekte Einwirkungen. Zum Beispiel, wenn da irgendwie eine Panzertruppe durch musste, dann wurde auch mal ein Kahlschlag gemacht von einem Wald, ne? Und dann hast du natürlich die indirekte Auswirkung, dass diese Bodenbedeckung fehlt und dass diese Kahlschlagsfläche dann natürlich einer Bodenerosion ausgesetzt ist, ne? Also das haben wir noch. Und das dritte Kriterium ist eben die Persistenz, ne? Also wie beständig sind sozusagen diese Bodeneingriffe, diese Bodenschädigung. Ne? Es gibt reversible Bodenschädigungen, also zum Beispiel könnte man bei einer Verdichtung durch schwere Militärfahrzeuge, Panzer und so davon ausgehen, ja, okay, das ist die erstmal da, aber die ist irgendwann reversibel. Also irgendwann findet da wieder Bioturbation statt und der Boden lockert sich eben auf natürlichem Wege wieder auf. Ne? Es gibt aber eben auch irreversible Kriegseinwirkungen auf Böden. Und das ist zum Beispiel bei Schadstoffeinträgen, haben wir in der Ukraine-Folge sehr intensiv drüber gesprochen. Oder eben auch bei der Durchmischung von Horizonten. Ne? Also zum Beispiel, wenn so eine Mine hochgeht oder wenn die auch geräumt werden. Ne? Also das sind so Folgen, ne? oder Kriterien, wie man eben diese Kriegsbeeinflussung von Böden bewerten kann. Und das finde ich wichtig, die mal herzunehmen. Ich fasse es nochmal zusammen. Also einmal das Kriterium der räumlichen Ausdehnung. Das andere ist das Kriterium der Betroffenheit, also sind sie direkt oder indirekt betroffen, die Böden, ne? Oder das dritte Kriterium ist eben die Persistenz. So, das haben sie einmal herausgearbeitet, ne? Und vor diesem Hintergrund kann man sich, wenn ihr jetzt in Zukunft mal irgendwas hört über Kriegsfolgen auf Böden, kann man sich mal überlegen, okay, welche Kriterien sind in welchem Umfang erfüllt? Und dann hat man da, glaube ich, auch einen besseren Zugang. Ja, und dann ist es noch so, dass in diesem Artikel aus dem Jahr 2013 eben einige kriegsbedingte Einwirkungen auf Böden und dadurch ausgelöste Bodenveränderungen und Prozesse mal durch die Autoren bewertet wurden. Und jetzt frage ich dich, Katrin, mal wieder. Das ist als Altlastenexpertin zum Beispiel. Was gibt's denn
ja,
so?
Ja, ich stehe zur Verfügung.
Was gibt's denn so für kriegsbedingte Einwirkungen auf Böden, mit denen du dich möglicherweise relativ gut auskennst?
Ja, Schwermetalle. Da haben wir ja in der Pedozid-Folge schon mal drüber geredet. Vor allem Blei kommt da ja mit rein, was ja früher viel in Munition verwendet wurde. Aber auch andere Schwermetalle. Arsen ist ja auch noch ein Rückstand. Und dann würde ich sagen, Cyanide sind Probleme. Ja, ich glaube, die lassen wir uns jetzt mal nicht wieder zu sehr in den Details verlieren. Den Rest kann man ja in der Pedozid-Folge nochmal anhören.
Richtig. Genau. Ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist eine Auswirkung Altlasten. Und da hört man in die Pedozid-Folge rein. Rollen wir jetzt nicht nochmal auf. Ne? Also das ist natürlich wichtig. Schadstoffeinträge in Böden, ne? Das kann man sich vielleicht auch noch am besten vorstellen. Hast du noch andere Ideen? Es gibt ja auch noch das Kriterium Eintrag von Schadstoffen und bodenfremden Materialien, ne? Also dazu zählen auch Munitionsreste, nicht detonierte Munition, ne? Also auch das sind natürlich Schäden und ich hatte auch gerade schon gesagt, so Kriterium der Persistenz, also langfristig irreversibel ist eine Bodenveränderung dann, wenn zum Beispiel heute noch aufwendig Minen geräumt werden müssen. Und da gibt's so Minenpflüge, ne? Die werden hinten an Panzer dran gespannt und das sind richtige Tiefpflüge, die eben diese Minen kontrolliert zur Detonation bringen. Und bei dieser Detonation wird natürlich die Horizontierung der Böden komplett zerstört. Ne? Also das ist irreversibel, das ist nicht wieder gut zu machen. Also das lassen wir mal weg. Hast du noch eine Idee, was es noch so für kriegsbedingte Einwirkungen auf Böden geben kann? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Katrin, dann erkläre ich sie dir.
Ich hätte noch eine Idee. Ich meine, es kommt ja nicht nur zum Eintrag von Munition, sondern auch einfach von Bauschutt generell. Wenn Gebäude zerstört werden, dann hat man einfach große Rückstände, also an Ziegeln zum Beispiel oder anderen Häusersubstanzen, sage ich mal, oder Hausmaterialien. Das sieht man ja in Berlin auch ganz gut. Da gibt's ja in den meisten Fällen in der Stadtmitte, wenn die Fläche nicht versiegelt ist, gar keinen keine richtige Humusauflage in der obersten im obersten Horizont, sondern das ist meistens einfach Bauschutt gemischt mit Sand oder eventuell hat sich dann langsam eine humose Schicht gebildet, aber da sind immer sehr viele Bauschuttrückstände noch mit drin und da kann man wirklich sehen, wie so kleine Ziegelreste da sind oder auch mal Glasscherben zum Beispiel. Also es ist sehr interessant. Und das kommt alles von den Bombardierungen während des Zweiten Weltkriegs.
Richtig, genau. Ne, und das hat auch Auswirkungen beispielsweise auf die Erosionsempfindlichkeit und die Verdichtungsempfindlichkeit dieser Böden. Also ganz genau, das sind auch Einwirkungen auf Böden, die wir heute noch gut beobachten können. Fragt euch das einfach mal. Ne? Man sieht das manchmal so, wenn man über einen Acker läuft oder auch manchmal im Wald an der einen oder anderen Stelle, ne? Dass da eben so Ziegelreste rumliegen, klein getrümmert und so. Und dann kann das manchmal sein, dass die da entsorgt wurden. Aber ja, es kann eben auch andere Ursachen haben, wie die da hingekommen sind. Zum Beispiel so ein Bombardement. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mitbringen möchte, ist das Thema Überschwemmungen. Das ist auch ein wichtiges Thema und das haben wir in der Ukraine auch gesehen. Du erinnerst dich vielleicht an diese mutwillige Sprengung des Kachowka-Staudamms durch die russische Armee. Habe ich auch eine Folge zugemacht, und zwar eine ganz frühe Folge, die Folge 2, die gefährdete Kornkammer Europas, wo ich das mal erkläre, was das für Folgen hat. Ne? Also das ist einfach ein riesiges Überflutungsgebiet. Ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber solche Sachen wurden auch im Rahmen des Zweiten Weltkriegs gemacht, eben Dämme zu sprengen und riesige Landstriche zu überfluten. Und natürlich ist die Ackernutzung unmittelbar davon betroffen. Also kannst dann entsprechend keine ackerbaulichen Produkte mehr dort produzieren. Aber wir wissen ja mittlerweile auch Lehrbuchfolge Redoxzustand von Böden, dass eben diese Überflutung und der Sauerstoffmangel auch diesen Redoxzustand verändert. Und dann gibt's die typischen Verdächtigen, ne? Also Nitratauswaschung, Auswaschung von Nährstoffen generell, ne? Das sind alle, und generell das Pflanzenwachstum ist eben bei so erhöhten Wasserverhältnissen natürlich nicht nur eingeschränkt, sondern zeitweise unmöglich. Das sind alles Folgen, also Überschwemmung, auch eine kriegsbedingte Einwirkung. Dann wichtig, wir haben über Erosionsgefährdung gesprochen, Zerstörung der Vegetationsschicht und thermische Einwirkungen, ne? Also überall, wo gekämpft wird, man kennt vielleicht diese Bilder so vor allem aus dem Ersten Weltkrieg, aber es gibt auch so Stellungskriegsfotos aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Da wird ein Schützengraben ausgehoben, es brennt auch mal dort immer, wo Munition gezündet wird und Bomben und Granaten einschlagen und so. Da ist immer mal ein Feuer, das ist nichts Ungewöhnliches. Und natürlich wird dabei auch die Vegetationsdecke tatsächlich zerstört. Und es gibt auch Kahlschläge. Also wenn du da mit einer Panzerarmee durch musst und so, dann wird das kurzerhand gerodet. Und das ist eigentlich so perfide, ne? Dass die Menschen da geht's ums gegenseitige Töten, und auf einmal ist so hier der deutsche Wald und dieses romantische Gedöns, was die Nazis ja auch ganz hochgehalten haben, ne? Das ist dann egal, ne? Da wird gerodet, was das Zeug hält. Hauptsache, du kannst diesen Krieg fortführen. Na ja, gut. Wollen wir uns nicht weiter rein vertiefen. Eintrag von Schadstoffen hatten wir schon gesagt, ne? Und ganz wichtig ist eben diese Veränderung der Horizontierung. Und teilweise auch der Schichtung. Jetzt sagst du natürlich, Schichtung, das ist doch geologisch, ne? Aber wie gesagt, es gibt diese Räumflüge, ne, diese Minenräumflüge, als auch Bombengranateinschläge. Das sind Einwirkungen, die bis in mehrere Meter Tiefe gehen können. Und da ist dann eben in Mitteleuropa nicht nur die Horizontierung der pädogen gewachsenen Böden betroffen, sondern teilweise auch die Schichtung unten drunter, also das geologische Ausgangssubstrat. Ne? Und ein letzter Punkt, den ich hier ansprechen möchte, die Autoren führen aber auch an, dass diese kriegsbedingten Einwirkungen jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Also da gäbe es sicherlich noch einige mehr, aber das ist, wie gesagt, nur mal ein Denkanstoß, dass man mal drüber nachdenkt, was eben Krieg so für Auswirkungen hat, und hier speziell der Zweite Weltkrieg. Diese technisierten Kriege haben tatsächlich auch die Land- und Bodennutzung und auch den Flächenverbrauch erheblich verändert. Und teilweise zum Negativen. Fällt dir da was ein? Wie veränderten Krieg, also mal abgesehen von den direkten Kampfgebieten, ne, das ist natürlich nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, aber vielleicht auch im Hinterland, hast du da eine Idee, wo gar nicht gekämpft wird, wie da die Landnutzung verändert wird in so einem technisierten Krieg?
Ich kann mir vorstellen, dass halt auch neue Gebiete erschlossen werden für die Rüstungsindustrie einfach, richtig, dass da neue Gebäude errichtet werden und dann wahrscheinlich auch fruchtbare Böden dafür genutzt werden, weil, wie du schon gesagt hast, im Krieg ist alles egal. Hauptsache, wir produzieren mehr Rüstung und wir besiegen die Feinde.
Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Und wenn man sich das mal angeschaut hat, ich war zum Beispiel mal in Nordhausen, wo eine berühmte Außenstelle eines Konzentrationslagers ist und wo auch ein Steinbruch existiert. Und dorthin ist ja auch ganz viel der Flugzeugproduktion verlagert worden, dann in unterirdische Stollen. Ne? Das ist einfach Fläche, die verbraucht wird, die ja unter normalen Bedingungen gar nicht verbraucht werden würde.
Ja, da war ich tatsächlich auch mal, Christoph. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Gerade, also man kann da ja noch teilweise in den Stollen reingehen. Und wenn man sich vorstellt, unter welchen Bedingungen auch die Häftlinge da gearbeitet haben, die haben ja teilweise tagelang kein Tageslicht gesehen und von der Ernährung ganz zu schweigen. Also es waren wirklich schlimme Zustände.
Ja, und das ist eine weitere Dimension, über die wir jetzt hier noch gar nicht gesprochen haben. Ne? Also die menschliche Komponente, also das unendliche Leid der Menschen, die natürlich gezwungen wurden, auf diesen neu erschlossenen Flächen dann zu arbeiten und Rüstungsgüter zu produzieren. Das ist immer noch eine weitere Dimension des Ganzen. Und man muss aber auch sagen, dass ich will das jetzt nicht damit gleichsetzen mit dieser Zwangsarbeit und natürlich mit der Inhaftierung in Konzentrationslagern. Aber was auch häufig vergessen wird, ist, dass auch die deutsche Bevölkerung heftig drangsaliert wurde von diesen Machenschaften, ne? Weil alleine um so Befestigungsstellungen zu bauen, sie machen da, glaube ich, auch eine Angabe zu Befestigungen im Bereich des Westdeutschlands, also an der Grenze zu Frankreich, sind eben auch zigtausend Menschen umgesiedelt worden, gerade Bäuerinnen und Bauern, die dann eben auch ihre Flächen dafür hergeben mussten und sich teilweise andere Beschäftigungen suchen mussten. Also das wird auch häufig vergessen. Auch kriegswichtige Nahrungsmittel, die dann beispielsweise in der Landwirtschaft plötzlich produziert werden mussten, Mangelbewirtschaftung durch Arbeitskräftemangel. Ne? Also die Landwirtschaft wurde, vorher war sie weitestgehend intensiviert, ne? Wurde dann wieder extensiviert. Flächen sind auch teilweise vernachlässigt worden. Ne? Also auch das ist eine Folge, ist eine Kriegsfolge auf die Böden und die sich natürlich auch in der Landnutzung niederschlägt. Ja. Wird vergessen. Also die deutsche Bevölkerung hat natürlich nicht diese Schrecken erlebt, aber die hat eben auch gelitten. Und ich frage mich wirklich bei Leuten, die da heute noch auf diesem Trip sind und ihre Großeltern und Urgroßeltern hochhalten, ob die irgendwie vergessen, dass auch die vielleicht diesen Krieg total scheiße gefunden haben und da überhaupt keinen Bock drauf hatten auf diese Mangelwirtschaft. Ne? Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Also ich fasse nochmal zusammen. Was gibt es für kriegsbedingte Einwirkungen auf Böden? Wir haben über das Thema Altlasten gesprochen, die heute noch existieren tatsächlich und aufwendig geräumt werden müssen. Wir haben über den Eintrag von Schadstoffen und bodenfremden Materialien, zum Beispiel auch Bauschutt, gesprengte Häuser und so weiter gesprochen. Wir haben über Überschwemmungen gesprochen. Wir haben über die Zerstörung der Vegetationsschicht und auch thermische Einwirkungen auf Böden durch Brände gesprochen. Wir haben über die Zerstörung der Horizontierung und Schichtung gesprochen innerhalb von Böden und geologischen Ausgangssubstraten. Und wir haben über eine teilweise radikale Veränderung der Landnutzung gesprochen, auch im Hinterland, auch da, wo gar nicht unmittelbar gekämpft wurde. Ne? So, und das ist, wie ich finde, und das ist dieser erste Artikel nur, wir gehen gleich noch ganz kurz in den zweiten Artikel. Ich glaube, das ist einfach, und das muss man den beiden auch dankend zugutehalten, das ist, glaube ich, ein ganz guter Überblick in diese Kriegsfolgen auf Böden in Deutschland. Und ich finde, das ist wirklich allerhand, was heutzutage häufig unter den Tisch fällt, im Kontext dieses Revisionismus. Und was man, glaube ich, auch mal aufwärmen sollte. Ne? Also dieser Krieg hat nichts Gutes gebracht. Krieg bringt, glaube ich, generell nichts Gutes. Ne? Das betrifft eben auch das heutige Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Hast du dazu erstmal noch Fragen, Anmerkungen zu diesen Kriegsfolgen?
Nee, ich denke, das ist ganz gut abgedeckt und das ist eine gute Übersicht mal, um das einfach zu kategorisieren, was es für Folgen gibt.
Ja, und jetzt nur noch weil du es auch angesprochen hattest und weil ich natürlich auch den zweiten Artikel hier nochmal erwähnen möchte, trägt den Titel Der Zweite Weltkrieg als bodenbildender Faktor in Deutschland und ist ein bisschen jünger. Der ist vom 5. Januar 2021 ebenfalls in Bodenschutz erschienen. Und da gehen sie ein bisschen mehr ins Detail. Ne? Also der erste Artikel war eher so ein Überblicksartikel, einer der frühen Artikel, der aber nicht minder aktuell oder nicht weniger korrekt ist. Ich glaube, diese Kriegsfolgen sind da sehr gut zusammengefasst. Hier ist nochmal exemplarisch und das ist eben das, was ich gerade angedeutet hatte und jetzt habe ich hier auch nochmal Zahlen dazu. Also zwischen 1938 und 1940, also im Vorfeld des sogenannten Frankreich-Feldzugs, ne, wo ja auch ein Blitzkrieg stattgefunden hat, wurde der sogenannte Westwall errichtet, ne, also im Westen des damaligen Deutschen Reiches. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, Relikte existieren dort noch, kann man sich noch angucken. Der war 630 Kilometer lang, bestand aus rund 18.000 Bunkern, 250 Kilometern Höckerlinien aus Beton, also das sind diese Betonhöcker, diese Panzersperren quasi, ne? Für diesen Bau, und das hatte ich ja eben gerade schon angedeutet, mussten über 30.000 Bauern und Landarbeiter ihre Betriebe auf einer Gesamtfläche von 1.200 Quadratkilometer verlassen, ne? Also die wurden da sicherlich auch nicht gefragt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da großzügige Entschädigungen gab, ne? Sondern da hieß es, wir müssen jetzt hier das Reich verteidigen, wir müssen also einen Westwall errichten, ne? Also jetzt zieht mal von dannen, ne? Das wird eben auch vergessen. Geht man so mit der eigenen Bevölkerung um, um sich auf einen Angriffskrieg vorzubereiten? Ne? Also das ist einfach, weiß ich nicht, das wird immer vergessen, sowas, ne? Ja. Und was auch eben noch dort exemplarisch mal oder dargelegt ist quasi in der Abbildung 2, ist so diese räumliche Dimension, ne? Also welche räumliche Ausdehnungen haben denn zum Beispiel Stellungen und Gräben, Einschlagstrichter, ne? Und da sieht man eben, das ist so Durchmesserbereich 10 Meter etwa, ne? In beide Richtungen, das ist so eine typische Stellung, ne? Und das ist aber dann ein Linienbauwerk, ne? Also 10 Meter ist quasi im Profil der Durchmesser, aber solche Stellungen sind ja manchmal zig Meter, im Falle des Ersten Weltkriegs sogar einige Kilometer lang und auch zusammenhängend, verzweigt, verästelt, ne? Da kann man sich schon vorstellen, dass da einiges zusammenkommt. Ja, und was dann gemacht wurde mit solchen Schützengräben, Explosionstrichtern etc., die sind halt einfach wiederverfüllt worden, ne? Und das ist was man im Gelände an der einen oder anderen Stelle heute immer noch beobachten kann. Da haben sie auch mal in der ersten Studie, die ich gerade zitiert hatte, und weiter hinten hier in der zweiten, quasi die TOC-Gehalte, also den gesamten organischen Kohlenstoff in den Böden mal gegenübergestellt. Und da sieht man eben, dass gerade in diesem Verfüllungsbereich dieser ehemaligen Schützengräben, Stellungen und so weiter, gerade auch in tieferen Bodenregionen, eben dieser Gehalt organischen Kohlenstoffs zunimmt. Und ich habe das im Gelände schon oft gesehen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das eine verfüllte Stellung war oder so. Aber manchmal wundert man sich sehr, entweder auf einer landwirtschaftlichen Fläche oder auch im Wald. Da pürkst du so in den Boden und sprichst dann schön die Humusauflage an und so weiter. Und normalerweise fängt dann da irgendwo der Mineralboden an. Dann ist es verbraunt oder pozzoliert oder tonverlagert oder so. Und manchmal hast du da aber einfach so einen humosen Horizont, ne, wo du im ersten Moment gar nicht weißt, wie kommt denn der da eigentlich hin, ne? Und dann stehe ich dann da und überlege mir, guck mich natürlich so um, sehe jetzt im Gelände keine Anhaltspunkte oder so, aber das kann ja sein, ne? Wenn da mal der Wald gerodet war früher, diese Stellung ist verfüllt worden, dann ist wieder aufgeforstet worden und du siehst im Relief da keine Gräben mehr oder so. Dann kommst du da nicht drauf. Mittlerweile können wir das über einen D-Horizont, also über anthropogen verlagertes Material, dann ansprechen. Ne? Du hast manchmal im Unterboden so auf einmal so einen braunen, humosen Bereich. Ne? Und da könnte ich mir schon vorstellen, in erster Linie, dass das auf menschliche Aktivität zurückzuführen ist und möglicherweise eben auch auf solche Verfüllungen von Gräben, zum Beispiel von Schützengräben. Ne? Und das ist natürlich, das sind auch Auswirkungen und damit beende ich die Bodenentwicklung beeinflussen, ne? Vielleicht sogar nicht unbedingt negativ, also wenn humoses Material in Richtung Unterboden eingebaut wird, dann ist das möglicherweise auch vom Abbau gehemmt, also trägt es zur Kohlenstoffspeicherung bei. Es gibt, wie gesagt, auch andere Beispiele, Detonation von Minen oder eben auch Kriegstrümmer, gesprengte Bunker und so. Wo sich mittlerweile erst junge Böden wieder drauf entwickelt haben, ne, und wo die Bodenentwicklung sozusagen wieder losgeht. Und die wäre ja normalerweise vielleicht auch ganz anders verlaufen. Ja, also das zum Thema Boden, Umwelt und Krieg. Katrin, habe ich deinen Wissensschatz damit etwas bereichert? Gibt es noch etwas, was du nachfragen möchtest, was du wissen möchtest, was dir nicht ganz klar ist?
Du hast es auf jeden Fall bereichert, mein Wissen. Vor allem habe ich nie so über die Schützengräben nachgedacht. Also wie ich ja auch schon selber angesprochen habe, ich habe ja viel mit Bauschutt und so zu tun gehabt in Berlin, aber so richtig diese Bauwerke, anders als die ganzen Munitionsgräben, Da habe ich noch nicht so im Detail drüber nachgedacht. Und wie du sagst, klar, es kann halt positive und negative Auswirkungen haben auf die Entwicklung der Böden, je nachdem, wie halt die Schützengräben auch verfüllt werden. Weil ich nehme an, oft wurde ja dann auch, dann ist vielleicht nicht der humose Oberboden drin gelandet, sondern einfach das umliegende Material. Es kann ja alles sein. Dann waren es halt auch mal Ziegel oder im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche Asbestplatten. Da sind dem Ganzen ja keine Grenzen gesetzt. Ich schätze, das wurde ja nicht systematisch angegangen, sondern man hat einfach genommen, was gerade da war, um es wieder zu verfüllen.
Ja, genau. Und das kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, ne? Und deswegen ist es wichtig, wir reden hier auch heute, wenn wir diese Böden betrachten, dann über Archivböden. Das muss man natürlich auch erwähnen. Also wenn wir jetzt in der Genehmigungsplanung sind und so, werden solche Böden gesondert betrachtet, weil das natürlich auch zeithistorische Zeugnisse sind. Also darüber kann man rekonstruieren, wie bestimmte Aktionen da im Krieg gelaufen sind und so, ne? Und deswegen, das ist nicht vergessen. Das wird an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel wenn wir da so eine Stromtrasse planen, wird das immer mal wieder aufgerollt und beleuchtet, auch von Fachleuten, von Archäologinnen und Archäologen. Und genauso soll es sein. Aber, und das ist mein Schlusswort an der Stelle, es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass diese Bodenveränderungen, die in allererster Linie schädlich sind, auch wenn sie manchmal reversibel sind und manchmal auch recht kleinräumig, dass sie nicht passiert werden, wenn dieses Regime, dieses Nazi-Regime nicht diesen Krieg angefangen hätte. Und deswegen, Nazis sind immer scheiße und Krieg ist auch immer scheiße und deswegen sollte man sich auch überlegen, wie man dagegen vorgehen kann, dass sowas nochmal passiert, vor allem in Deutschland. Ja, so, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Katrin, oder?
Dem stimme ich zu, ja.
Ja, und ich hoffe, lieber Michael da draußen, dass du einigermaßen zufrieden bist. Wenn ihr noch mehr lernen wollt über Krieg, das waren nur Auszüge, wir haben jetzt ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, dann schaut euch doch mal diese Artikel an, die sind in der Zeitschrift Bodenschutz sicher auch digital erhältlich, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle danken wir immer noch mal im Podcast und an der Stelle danke ich natürlich Michael Kehrt und Bernd Steinweg für ihre unermüdliche Arbeit, sowohl im Fachausschuss Kriegsbeeinflusste Böden des Bundesverbands Boden, als eben auch als ehrenamtliche Autoren solcher Artikel, weil das ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen und den Leuten zu erklären, wie die Nazis eigentlich Deutschland kaputt gemacht haben. Das muss man mal so sagen. Vielen Dank und natürlich auch für den Themenhinweis an Michael Kehrt. Kommen wir zum Feedback- und Hinweisblock, wie das Ganze so gut heißt. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, jetzt hast du aber hier noch eine Kriegsfolge unterschlagen oder das hast du nicht richtig erklärt, Christoph, oder hier habe ich nochmal eine Frage. Oder ihr würdet einfach auch sagen, dass Katrin richtig gut performt hat in dieser Folge. Es ist alles möglich. Ich erzähle meistens Schabernack und Katrin performt richtig gut. Dann könnt ihr euch an info@zollkast.de wenden. Das ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Da nehmen wir sowas gerne entgegen und ich korrigiere das natürlich auch, wenn ich irgendeinen Murks erzählt habe. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen sozialen Medien, zum Beispiel auf Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn aktiv. Auch darüber könnt ihr uns immer kontaktieren und wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Beiträge teilt. Das ist, geben wir uns immer ganz viel Mühe, liebe Katrin.
Und liken. Und gerne auch der LinkedIn-Seite folgen. Wir freuen uns über jeden Neuen, der uns folgt.
Katrin hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Ende Mai 1000 Follower auf LinkedIn zu haben. Vielleicht könnt ihr daran mitwirken. Ne? Wie viel Zeit haben wir noch? 24 Tage und wir brauchen noch wie viele?
250 circa.
Das über, also 10 Follower pro Tag. Ne? Das ist
genau.
Wir geben uns Mühe. Und ihr könnt live dabei sein, ja, vielleicht sogar die 1000. verloren. bewertet uns bitte auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das ist eine gute Möglichkeit für uns, sichtbar zu werden und dass eben andere Leute auch darauf aufmerksam werden. Und ich würde sagen, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Ist ja auch immer keine leichte Kost, Katrin. Du startest jetzt in den Tag, ich beende meinen Tag. Das war Zollkast Folge 144 vom 7. Mai 2025. Habt morgen einen schönen Tag der Befreiung, den 80. Jahrestag. Und damit sagen Katrin und Christoph ganz herzlich Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.